D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast
mit Inga Hinkamp. Schönen guten Abend. Wenn beim Sex Geld im Spiel ist, dann kriegt das sehr schnell einen sehr komischen Beigeschmack. Man denkt an zwielichtige Bordelle, an Prostitution, an Menschen, die ihre Körper verkaufen. Aber wahrscheinlich denken die wenigsten von uns an Menschen, die einfach Lust darauf haben, mit sexueller Arbeit Geld zu verdienen. Genau die habe ich allerdings getroffen, zum Beispiel Lena.
Ich wünsche mir, dass das gesehen wird als eine Dienstleistung, die man erbringen kann, wenn man das möchte. Es ist ja nicht jeder Job für jeden gut gemacht. Ich würde auch nicht so gerne Grundschullehrerin werden. Ich bin mit Sexarbeiterin deutlich besser bedient. Für viele andere Menschen ist es bestimmt umgekehrt.
Geld macht Sex. Prostitution jenseits des Rotlichtmilieus. Das ist unser Thema in eine Stunde Liebe. Und wenn ihr Bock habt, mit so einem Thema eure Meinung zu sagen, sehr, sehr gerne. Ihr kriegt mich zum Beispiel über unsere Facebook-Seite dradiowissen oder über mail@dradiowissen.de.
D-Radio Wissen.
Ihr hört D-Radio Wissen, eine Stunde Liebe. Und wir lassen in dieser Stunde heute Frauen zu Wort kommen, in deren Sexleben Geld eine sehr gewichtige Rolle spielt und die das selbstverständlich und höchstgradig legitim finden. Den Anfang macht eine Dame aus Berlin, die ist mir mal bei Günther Jauch aufgefallen. Da saß sie nämlich in der Talkshow und meinte, ja, in meinem Job als Informatikerin bekomme ich so selten Feedback und als Sexarbeiterin ist das Feedback, das ich für die Arbeit kriege, einfach so unmittelbar und direkt.
Ich bin Lena Morgenroth, ich bin Sexarbeiterin. Das ist ein Begriff, unter dem man sich vieles vorstellen kann. Ganz praktisch heißt das, ich gebe erotische Massagen, Tantra-Massagen, biete auch so SM-Sessions an. Das ist mein Beruf und ist schon mein Beruf seit 4 Jahren nebenberuflich und dann jetzt seit 2011 hauptberuflich, genau. Ich hatte das nicht so richtig vor. Ich habe aus privaten Gründen meinen Massagekurs in Dresden gesucht, wollte irgendwie Rückenmassage lernen, Muskeln lockern, habe gegoogelt, habe Kurse von einem Studio gefunden, was auch erotische Massagen angeboten hat. Also einerseits Kurse in sinnlich-erotischer Massage, aber eben auch ein Massageangebot im Sinne von einer sexuellen Dienstleistung und habe dort den Kurs gemacht. Bin danach gefragt worden, ob ich dort mitarbeiten möchte. Und da mir der Kurs sehr gut gefallen hat, da ich mitten in meinem Studium war, meine Studienfinanzierung war ausgelaufen, ich habe mich fürs Thema Sexualität schon lange interessiert, ich musste irgendwie Geld verdienen, ich habe mich total wohl gefühlt dort, habe ich gedacht, ich versuche das mal. Habe mir dann noch so ein halbes Jahr Zeit gelassen, mir das wirklich mal ordentlich zu überlegen, habe immer mal wieder mit Frauen dort geredet, auch Veranstaltungen dort besucht und dann irgendwann angefangen und gemerkt, dass es gut ist und dann weitergemacht. Also im Moment sind es immer Massagesessions und darin eingebunden sein können irgendwie SM-Sachen, das können gegenseitige Massagen sein, das kann auch mal Oralverkehr sein, Geschlechtsverkehr biete ich im Moment auch nicht an. Das eine ist so ein pragmatischer Grund, ich massiere mit Massageöl, da ist das dann mit irgendwie Latexkondomen sehr schwierig, mir ist irgendwie Sicherheit tatsächlich und Gesundheit sehr wichtig, das ist ein pragmatischer Grund. Es gibt andere Gründe, zum Beispiel, dass ich es genieße, in der aktiven Rolle zu sein und ich das Gefühl habe, dass wenn es zum Verkehr kommt, viele Männer irgendwie sehr automatisch in die aktive Macherrolle wechseln. Wenn der eine Stunde bucht und ich lasse den die Session lenken, dann ist der vielleicht nach 20 Minuten vorbei. Das heißt, es ist mein Job sozusagen auch zu gucken, zu timen, dass es mit der Zeit hinkommt, dass es aber dann nach der Stunde auch wirklich zu Ende ist und er nach der Stunde dann auch wirklich dann zufrieden und rund wieder rausgeht. Das heißt, schon allein, weil wir eine Dienstleistung erbringen, müssen wir in einer gewissen Weise in einer explizit oder implizit lenkenden Rolle sein. Und das passt eigentlich so gar nicht zu dieser patriarchalen Vorstellung von der Mann hat die Macht und die Frau hat zu gehorchen. Ich finde, dass Freiwilligkeit ein ganz wichtiges Konzept ist, um von Sexarbeit oder Prostitution sprechen zu können. Wenn es nämlich nicht freiwillig ist, dann ist es eine Vergewaltigung. Das muss man sich auch mal klar vor Augen führen oder zumindest sexueller Missbrauch, möglicherweise Nötigung. Also das sind Bereiche, die in dem Bereich Straftaten fallen. Wenn von Freiwilligkeit die Rede ist, muss man natürlich auch fragen, was macht Freiwilligkeit aus? Ich denke, auch in vielen anderen Berufen arbeiten manchmal Leute aus der Notwendigkeit, Geld zu verdienen. Und in der Prostitution oder in der Sexarbeit ist es natürlich genauso, dass manche Menschen dort arbeiten aus dem Grund, Geld zu verdienen. Das ist keine völlig freie Wahl, weil das das größte Hobby ist, aber ich denke, das trifft auch auf die meisten anderen Erwerbsarbeiten zu. Ich habe kein Problem damit, als Prostituierte bezeichnet zu werden. Es ist aber schon so, dass das eine Bezeichnung ist, die wir uns in dem Berufszweig nicht selber gewählt haben, sondern die sozusagen von außen kommt und häufig relativ viel so negative Stimmungen auch mitbringt oder irgendwie ganz bestimmte Bilder. Und das führt dazu, dass viele Frauen, die zum Beispiel keinen Geschlechtsverkehr anbieten, aber sehr wohl irgendwie mehrmals am Tag einen Mann zum Orgasmus bringen, sich nicht als Prostituierte begreifen wollen, aber trotzdem unter die gleichen rechtlichen Regelungen fallen wie andere Prostituierte. Und Sexarbeit ist so ein bisschen ein Begriff, der einschließender, inklusiver ist, also wo sich vielleicht auch Erotikmasseurinnen drunter finden könnten oder Dominas, die sich jetzt nicht als klassische Prostituierte begreifen, deren Arbeit auch anders aussieht als das, was man sich so vorstellt, wenn man Prostitution hört, die aber trotzdem sowohl rechtlich als auch, wie ich finde, inhaltlich irgendwie in diesem Bereich unterwegs sind. Es ist halt eine sehr, sehr vielfältige Branche. Das gemeinsame Merkmal ist, dass mit sexuellen Handlungen Geld verdient wird. Mhm. Und das kann heißen, dass ich strippe, das kann heißen, dass ich vor irgendeiner Kamera mich selbst befriedige. Es kann heißen, dass ich wirklich persönlich anwesend bin und penetrativen Geschlechtsverkehr habe. Oder es kann zig andere Dinge heißen. Und das kann in ganz unterschiedlichen Bezahlungen passieren und das kann mit ganz unterschiedlichen, weiß nicht, auf ganz unterschiedlichen Qualitätsniveaus passieren. Es kann ganz unterschiedlich lang dauern, zwischen 10 Minuten und 3 Stunden oder irgendwie 1,5 Tagen oder einer langen Begleitung in Urlaub. Also es ist unglaublich vielfältig. Es ist ganz schwer, da irgendwie allgemeine Aussagen drüber zu treffen. Ich würde mir wünschen, dass Sexualität ein bisschen entmystifiziert wird, also dass man es nicht mehr so unglaublich hochloben muss auf dieses Intimste aller Dinge. Manche Gespräche, die ich geführt habe, sind intimer als manche Sexualakte, die ich erlebt habe. Also dass man einfach ein bisschen auf den Boden kommt, da ein bisschen ruhiger rangehen kann, weniger Aufregung drum macht. Ich glaube nicht, dass es dadurch sein Besonderes verliert. Und ich glaube, daraus resultiert dann auch, dass man entspannter mit dem Thema Sexarbeit umgehen kann. Ich wünsche mir, dass das gesehen wird als eine Dienstleistung, die man erbringen kann, wenn man das möchte. Es ist ja nicht jeder Job für jeden gut gemacht. Ich würde auch nicht so gerne Grundschullehrerin werden. Ich bin mit Sexarbeiterin deutlich besser bedient. Für viele andere Menschen ist es bestimmt umgekehrt. Also, dass es als eine Option gesehen wird. Und dass es auch was ist, was als Wahl respektiert wird und wo auch generell ein respektvoller Umgang herrscht, wie das ja auch in vielen Bereichen der Sexarbeit auch so ist. Aber wo auch sozusagen von Seiten der Außenwelt gegenüber Sexarbeiterinnen ein sachlicher, neugieriger, offener, nicht diskriminierender Umgang passiert.
So, jetzt folgt die Kurzbeschreibung einer Ausbildung.
Also das sind Ausbildungen, die sich über 1,5 Jahre hinziehen mit verschiedenen Kurseinheiten zu bestimmten Körperbereichen. Es gibt eine theoretische Prüfung, eine praktische Prüfung. Es gibt die sogenannten Massagesupervisionen. Das heißt, man macht eine Massage und bekommt ein direktes Feedback von dem, der sie bekommen hat und auch von jemandem, der es beobachtet hat. Und ja, also so lernt man das, was man tut, auf seriöse Art. Ein ganz wichtiger Teil der Ausbildung ist auch die Selbsterfahrung. Eben weil wir hier mit Sexualität arbeiten, muss einfach jeder sehr klar damit sein, wer bin ich? Wer bin ich auch in meiner Sexualität? Wo sind meine Grenzen? Wie gehe ich damit um, dass jetzt hier jemand sehr emotional wird, vielleicht lustvoll wird, vielleicht auch ganz traurig wird? Man muss das irgendwie halten können. Ne? Man muss in dieser körperlichen Nähe die Nähe aufbauen können und trotzdem so eine bestimmte professionelle Distanz halten.
Das klingt nach einem verdammt seriösen Job. Martina Weiser ist die Frau, die da gesprochen hat. Sie ist Chefin von Ananda. Das ist die größte Tantra-Praxis Deutschlands. Für 160 Euro kriegt man da 90 Minuten All-Inclusive-Massage. Und zwar so richtig All-Inclusive. Ob der Ort ähnlich nüchtern und seriös rüberkommt wie die Beschreibung der Ausbildung, das hört ihr jetzt. Ich war nämlich diese Woche da. Die Frankfurter Straße in Köln-Mülheim ist eine beliebte Einkaufsstraße. Auch wenn es heute wie aus Kübeln regnet, sind viele Menschen unterwegs. Ich laufe an Handyläden vorbei, an einem Bäcker. Schon aus der Ferne schlägt mir der Fritteusengeruch einer Fastfood-Kettenfiliale entgegen. Ehrlich gesagt habe ich so gar keine Vorstellung, was mich da gleich erwartet. An einer grauen Fassade hängt das Schild. Darauf ist nichts zu lesen von Sex und nichts von Tantra, sondern hier steht erstmal nur Massage und dass ich einen Termin nur nach telefonischer Absprache bekomme. Die telefonische Absprache gab's und dementsprechend darf ich eintreten. Die Praxis liegt in einem gewöhnlichen Altbau. Martina Weiser, die Chefin von Ananda, öffnet mir. Sie ist leger gekleidet. Jeans und Longsleeve in verwaschenem Schwarz. Ihre langen blonden Haare hat sie locker zurückgebunden. Es riecht nach ätherischen Ölen. Im Ernst, ich hätte mir eine Praxis per Definition anders vorgestellt. Die Begriffsfindung war aber auch nicht so ganz einfach, sagt Martina Weiser.
Praxis kommt ja irgendwie von praktizieren. Das hat was mit Anfassen, mit Tun zu tun. Deswegen benutzen wir das Wort ganz gern. Massagesalon klingt ein bisschen schlüpfrig und es klingt danach, als ob man halt irgendwas macht, ohne richtig zu wissen, was man tut. Deswegen sind wir lieber bei der Praxis oder auch Massageinstitut, weil Institut hat auch diesen Aspekt von weiterentwickeln, Ideen reinbringen und die weiterentwickeln.
Vor einem Raum liegen Schuhe und natürlich sorgt mein Kopfkino dafür, dass ich Bilder vor Augen habe, was gerade hinter dieser Tür geschehen könnte. Umso besser, dass wir erstmal in die Küche gehen. Solche Küchen kenne ich aus WGs. Es gibt Kaffee, ständig kommen irgendwelche halbwegs alternativ gekleideten Menschen rein, stellen sich mir mit Vornamen vor und verschwinden dann auch recht schnell wieder. Das ist mein erster Kontakt hier. Normalerweise, erzählt mir Martina Weiser, sieht der erste Kontakt so aus.
Da setzt man sich hin, noch komplett bekleidet bei dem Glas Wasser und bespricht erstmal die Wünsche und Sorgen und Ängste und körperlichen Probleme. Also ne, kommt einfach so in Kontakt und dann darf man sich ausziehen und wir haben so schöne japanische Kimonos, die Gäste kriegen. Und mit so einem bekleidet geht man ins Bad und kann in Ruhe duschen. Und dann kommt man zurück in den Raum. Der Gast hat einen neuen Kimono an und die Masseurin inzwischen sich auch umgezogen und trägt dann ein leichtes Tuch. Und dann fängt das Massageritual an. Und da ist auch wichtig, dass auch in der Berührung wir mit relativ normalen, gewohnten Berührungen anfangen, sprich Handmassage, Fußmassage, also Körperteile, die so ein bisschen weiter weg vom Zentrum sind und die es eher gewohnt sind, auch mal, oder wo es okay ist, berührt zu werden. Man erarbeitet sich ein Vertrauen, also in der Berührung, also du wirst berührt und du merkst, oh, das fühlt sich gut an, ich kann mich da entspannen und es darf auch mehr berührt werden.
Martina zeigt mir die Massageräume. An den Wänden hängt großformatige Kunst, die Wandfarbe stilsicher farblich darauf abgestimmt. Mitten auf dem Boden liegt eine Matratze. In einem Raum, in dem gleich eine Massage stattfinden wird, brennen Kerzen, es ist wohlig warm. Ja, es ist schon gemütlich. Aber dass es hier angenehm warm ist, das ist übrigens nicht nur im Sinne des nackten Gasts.
Also es gibt einen Teil im Massageritual, wo der Kimono entkleidet wird und die Massageempfänger nackt sind und gleichzeitig auch die Masseurin das Tuch abstreift. Und das ist auch eine Idee, die aus der Tradition des Tantra kommt, dass beide auf einer Stufe, körperlich auf einer Stufe und beide nackt sind und den Alltag mit der Kleidung ablegen und auch ein Signal schicken, es ist okay, nackt zu sein. Ja, es ist auch keiner perfekt und man darf sich entspannt in seinem Körper einfach fühlen.
Zu den Gästen bei Ananda zählen übrigens nicht nur Männer, in den letzten Jahren kommen auch vermehrt Frauen.
Also um die 30%. Ne, manchmal weniger, manchmal mehr. Ich habe das Gefühl, über die Jahre ist das was stetig steigt. Frauen kommen eher, weil die Freundin das erzählt hat, ne, über Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, das steigt stetig. Das ist auch ganz nett. Auch viele in Form eines Paares, ne, also dass der Partner die Idee hat oder wie auch immer. Diejenigen, die jetzt das merkt man auch schon am Telefon, nur den Gedanken haben, ich möchte einen Orgasmus haben oder ich habe sexuelle Spannung, die will ich jetzt irgendwie schnell loswerden. Da sind wir ehrlich gesagt ganz deutlich, da gibt es andere Adressen für. Da sagen wir auch am Telefon, das ist einfach hier nicht das richtige Umfeld.
Inzwischen haben Martina Weiser und ihr Team das Programm übrigens erweitert. Neben Massagen gibt es jetzt auch Fortbildungen.
Es gibt ja seit ungefähr einem Jahr gibt es so ein Angebot, wo wir richtige Einzelschulungen machen. Also es kam auch aus Kundenanfragen heraus, dieses, ich würde gerne wissen, wie ich meine Freundin so berühre, dass es ihr richtig gut gefällt. Und ehrlich gesagt, ich verstehe, dass Männer dafür eine Anleitung wollen. Ich finde es nämlich wirklich eine Herausforderung. Und die wenigsten Frauen können sich da artikulieren und machen klare Ansagen. Also haben wir ein Angebot entwickelt, das nennen wir Berührungscoaching mit Modell. Das heißt, eine erfahrene Frau aus unserem Team stellt sich zur Verfügung, ist quasi das Anschauungsobjekt und da werden ganz konkret die Griffe im Intimbereich gezeigt und die Frau sagt ganz konkret hier, so und so ist gut und so nicht. Und also das ist auf jeden Fall was, wo man hinterher schlauer ist als vorher.
Aber was ist das hier? Ist das Massage? Ist das Kunst? Ist das Prostitution? Und was erzählt Martina, wenn sie auf einer Party nach ihrem Job gefragt wird?
Also wir sind der Berufsstand, der das Wissen hat, zu dem man kommen kann, wo man sich in seine eigene Sexualität neu erleben kann, wo man hoffentlich ein neues eigenes Selbstwertgefühl erreichen kann und wo man von dem Standpunkt aus, also von einem neuen, entspannten, guten Körpergefühl in eine erfülltere Beziehung starten kann oder mit einer Partnerschaft einfach schönere, intensivere Dinge erleben kann. Das ist das Bild, an dem ich arbeite, für das ich stehe, ja.
Eine Stunde Liebe ist hier in der Radio Wissen. So, also auf meinem Profil gibt es noch kein Foto. Ich habe angegeben, dass ich so um die 1000 Euro im Monat brauche und dass ich auf der Suche nach Abenteuer bin. Ich habe mich angemeldet bei mysugardaddy.eu. Natürlich bin ich da nicht wirklich auf der Suche nach einem Sugar Daddy, aber ich wollte mir das einfach selber mal ansehen. Die Seite sieht aus wie eine durchschnittliche Dating-Plattform, allerdings in edlem Schwarz gehalten. Sie ist in einigen Bereichen kostenpflichtig und hier sind Frauen unterwegs, die gerne einen reichen Mann daten würden. Der Betreiber hat mir heute noch gesagt, sie hätten aktuell etwa 90.000 User, circa 20% Männer und 80% Frauen. Und eine dieser Frauen habe ich getroffen.
Mein Name ist Katrin, ich bin 27, ich lebe in Düsseldorf seit 5 Jahren. Ich bin zugezogen aus einem kleineren Dorf. Ja, ich arbeite momentan für einen größeren Mobilfunkanbieter. Anfang 2013 habe ich mich dort angemeldet. Also das war eigentlich motiviert durch meinen Freundeskreis. Ich hatte halt eine Freundin, die war dort angemeldet und sie hat mir halt immer nahegelegt, ich soll mir einmal selber die Frage stellen, was ich eigentlich von Treffen von Männern habe, was ich erwarte, ob ich überhaupt das Maximum für mich raushole. Der Text ging über mich persönlich. Ich habe halt reingeschrieben, dass ich auf der Suche nach einem netten Mann bin, nach einer schönen Zeit und nach der sogenannten Win-Win-Situation. Bilder an sich, ganz normal von meinem Gesicht, 2-3 Stück, Selfies, das war's, ja. Also die meisten Angebote, die ich halt bekommen hatte, die waren irgendwie eher sexuell orientiert, dass sie eine Sklavin suchen oder eine Herrin suchen. Da habe ich gar nicht geantwortet, also das war mir dann irgendwie zu suspekt. Es ging mir hauptsächlich darum, eine gute Zeit zu verbringen, mal schön essen zu gehen, wenn der Mann noch irgendwie etwas in der Hinterhand hat, also ein etwas besseres, etwas besser verdient, natürlich umso besser, ja. Über die Plattform habe ich mich einmal mit einem Anwalt ganz nett unterhalten. Ja, wir haben ein paar Mal Dating zurückgeschrieben, dann die Nummern ausgetauscht. Dann kam es halt 2 Wochen nach den Nachrichten kam es halt zum ersten Treffen. Ja, wir sind ganz nett essen gegangen, aber er hat die ganze Zeit darauf bestanden, dass ich ihn sieze. Er meinte, das hat für ihn einen ganz besonderen Reiz und ich musste ihn halt die ganze Zeit während des Essens siezen. In der Mitte des Abends ist er halt ein bisschen zudringlicher geworden. Was heißt zudringlich? Hat angefangen, mich an der Hüfte anzufassen, ein bisschen körperlich zu werden und hat halt dann auch gefragt, was wir später machen. Also er hatte halt dann auch vorausgesetzt, dass wir dann noch die Nacht gemeinsam verbringen. Und ich habe ihm dann halt gesagt, dass das am ersten Abend auf keinen Fall läuft und wir haben es noch 3 bis 4 Mal wieder gesehen. Das haben alle gemeinsam, sie suggerieren alle, okay, du bist eine schöne Frau, ich möchte dich treffen wegen deinem Aussehen, sie suggerieren alle, dass sie auch eine schöne Zeit haben möchten. Nur im Endeffekt ist es dann halt, man merkt auch so ein bisschen, dass sie sich mit dem Geld oder beziehungsweise mit der Macht im Endeffekt sich übereinstellen und meinen, sie können sich etwas mehr erlauben, nur weil sie jetzt ein Essen bezahlt haben. Ja, das war bei mir persönlich auch so eine gewisse Zerrissenheit. Also ich selbst habe mir dann noch Vorwürfe gemacht. Ich dachte, okay, es ist indirekte Prostitution, du lässt dich hier zum Essen einladen und gehst dann mit einem Mann ins Bett, den du eigentlich kaum kennst, nur mit dem Hintergrund, dass er irgendwie ein bisschen mehr Kohle hat wie alle anderen. Aber dann auf der anderen Seite dachte ich mir so, okay, also ich persönlich habe viele, viele Männer gedatet, verschiedenen Alters, verschiedenen Einkommens und dann dachte ich mir, mein Gott, warum nicht? Warum nicht eine gute Zeit verbringen? Und wenn es auf Gegenseitigkeit beruht, umso besser. Also das ist ein Unternehmer gewesen. Wir hatten dann auch irgendwie Nachrichtenaustausch. Das lief auch ganz gut. Er hatte auch im Vorfeld nicht gesagt, dass er verheiratet ist. Und das war auch ein Mann, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und also wir trafen uns halt dann mehrfach im Hotel und dann kam irgendwie nach und nach, kam dann raus, dass er verheiratet ist, dass er eine kleine Tochter hat und er erzählte mir dann immer, wie schlecht oder wie schlimm es in seiner Ehe laufen würde und ich habe mich so ein bisschen wie seine Therapeutin gefühlt, aber diese Zusammenkunft war dann irgendwann am Ende für mich nicht mehr akzeptabel, deswegen habe ich sie beendet. Ich möchte natürlich auch jetzt gerade in dem Alter mit 27 denkt man dann doch irgendwann an Familie, Kinder. Geld macht natürlich schon attraktiv und sichert einem auch irgendwie so eine Basis. Mit Geld ist auch viel, viel Sicherheit verknüpft. Wenn er um die Ecke kommt, wenn er es ist, wenn man wirklich fühlt, dass er es ist, dann ist er es auch, egal wie viel der Mann verdient.
Hier sind heute schon ganz viele Frauen zu Wort gekommen, in deren Sexerleben Geld eine große Rolle spielt. Aus unterschiedlichsten Motiven. Sie alle haben aber gemein, dass man das, was sie da tun, unter dem Oberbegriff Prostitution zusammenfassen kann. Und das wiederum ist ein Thema, um das in Deutschland die heftigsten und höchstgradig emotionalsten öffentlichen Debatten geführt werden. Die Frage ist, warum? Warum können Frauen wie Lena oder Martina nicht einfach mit Sex ihren Lebensunterhalt verdienen? Die Theologin Dr. Beatrice Bowald, die hat ein Buch geschrieben mit dem leicht sperrigen Titel Prostitution, Überlegungen aus ethischer Perspektive zu Praxis, Wertung und Politik. Und mit ihr habe ich diese Woche telefoniert. Und zuerst ging es darum, dass all die Frauen, die hier heute zu Wort gekommen sind, das absolut freiwillig tun. Und ich wollte wissen, welche Bedeutung hat Freiwilligkeit in dieser Debatte?
Das ist ein entscheidender Faktor unter moralischem oder ethischem Gesichtspunkt, das ist das eine, oder auch unter rechtlichen Gesichtspunkten. Also die Definition ist relativ neutral und dann auch für einen Staat handhabbar. Jetzt aus ethischen Gesichtspunkten ist natürlich eminent wichtig, weil es da auch um die Beurteilung von Handlungen geht, dass das freiwillig geschieht und eine Tendenz, also auch in der Philosophie ist das Thema ja nicht ein Hauptthema, sondern fristet auch dort ein marginales Dasein. Aber es gibt verschiedene Vertreter, die sagen, wenn das zwischen Erwachsenen geschieht, die dem freiwillig zustimmen, da ist nichts mehr zu sagen dazu. Aber da wird eigentlich die einzelne Handlung beurteilt und sieht man da vom ganzen Kontext jetzt auch Sinngebung von Handlungen ab, sondern es ist eigentlich nur noch die Frage, ist das ein freier Konsens zwischen freien Erwachsenen oder nicht? Aber da kann man natürlich dann alles damit begründen. beispielsweise auch Kannibalismus. Also wenn da beide frei zustimmen, dann wäre dazu nichts mehr zu sagen. Ich finde diesen Ansatz ein bisschen schwierig, jetzt auch handhabbar, weil wir trotzdem, obwohl wir in einer Gesellschaft leben mit wirklich pluralistischen Meinungen, müssen wir da irgendwo doch einen Wertekonsens finden, der eine Basis jetzt auch für ein gesellschaftliches Zusammenleben abgibt. Sonst ist es eine Gesellschaft von irgendwie freischwebenden Atomen, wie wenn die nichts miteinander zu tun hätten.
Lassen Sie uns nochmal über die erotischen Massagen sprechen. Da geht es ja auch um Geld. Erwerb auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz sagt beispielsweise Frau Morgenroth, sie macht das freiwillig, sie hat sich in diesem Bereich fortgebildet und dementsprechend kann man dafür dann auch einen anständigen Preis verlangen, wenn man dann eine anständige freiwillige Arbeit leistet.
Also es ist verlockend, auf die Ränder zu schauen, wie beispielsweise jetzt tantrische Massage oder Sugar Daddy, wie auch immer, und dabei eigentlich vom ganz großen Mainstream abzusehen, der tagtäglich stattfindet.
Ja.
Ich finde, die Voraussetzungen dort sind unterschiedlich, aber auch selbst bei jetzt dem ganz gewöhnlichen Dienstleistungsgewerbe in der Prostitution soll es anständig bezahlt werden. Das ist ja genau der Knackpunkt auch, wo sich viele Prostituierte unter Druck fühlen, wenn beispielsweise die Kunden kommen und Preise drücken oder wiederholt versuchen, Safer Sex zu umgehen. Das bringt sie unter Druck und zeigt dann auch, dass es ganz schwierig ist, dient das wirklich in einem reinen Dienstleistungsverhältnis zu sehen. Damit möchte ich den Bogen schlagen jetzt bei Sugar Daddy. Ich kenne das en Detail zu wenig. Aber es erinnert mich an sexuelle Dienstleistungen, die Frauen beispielsweise in den Philippinen für europäische Männer erbringen und wo das explizit nicht als Prostitution deklariert wird, weil es das menschliche Verhältnis, das zwar auch ökonomisiert ist, das ist das menschliche Verhältnis sozusagen Freund-Freundin, vorspiegeln soll, und dann darf nicht von Prostitution gesprochen werden. Das würde sonst getrübt. Also das Ökonomische wird dann tunlichst ausgeklammert, um den Anschein eines anderen Verhältnisses zu wahren. Und da merkt man auch, dass insgesamt die Betrachtungsweise ins Wanken gerät, dass das jetzt als reine Dienstleistung zu betrachten, dass das doch ziemlich schwierig ist. Es ist einfacher, quasi der reiche Mann mit einer attraktiven jungen Frau ein solches Verhältnis, das sozusagen freundschaftlicher Art ist, sich daran zu halten jetzt mental, als letztlich dem ins Gesicht zu schauen und zu sagen, letztlich ist es eigentlich nur ein Geschäft, das da stattfindet.
Was würden Sie empfehlen, sich wünschen, wie wäre Ihre Zukunftsperspektive in Bezug auf Prostitution in der Gesellschaft?
Ich sehe das in zwei quasi Etappen oder Perspektiven. Die eine ist die Vision, wie sollte eigentlich eine Gesellschaft sein? Und in einer solchen Gesellschaft, meine ich, sollte es keine Prostitution geben. Aber das ist mehr im Sinn von, ja, welche Vision von einer lebensdienlichen Gesellschaft haben wir, ohne jetzt den Anspruch jetzt zu haben, das verwirklichen zu wollen. Weil solche Visionen, wenn man das umsetzt, dann gerät das eigentlich leicht in Diktatur. Und das entspräche dann auch nicht einem freiheitlichen Verständnis des Menschen. Und jetzt kurzfristiger gesehen meine ich, dass wir als Gesellschaft hinschauen müssen, auch hinschauen müssen, wieso gibt es Prostitution, in welchen Formen und dann uns die Frage stellen, wie können wir das sozial verträglich gestalten.
Sagt Dr. Beatrice Bowald. Sie hat ein Buch geschrieben, in dem sie das Thema Prostitution aus ethischer Perspektive reflektiert hat. Schön, dass ihr dabei wart. Mein Name ist Inga Hinnenkamp. Ich verabschiede mich jetzt von euch in den Freitagabend und ich wünsche euch noch ein sehr schönes und der Fußballnationalmannschaft ein sehr erfolgreiches Wochenende. Macht's gut. Ciao.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.